Am Ende der Offenbarung, in Offenbarung 20, ist uns wichtige Information gegeben, Vers 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus und die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, jetzt wollte ich mal sagen, ich wäre der glücklichste Mensch, wenn das nicht in der Bibel drin stünde. Aber steht hier. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das interessiert uns ja immer, wie die Weltgeschichte einmal weitergeht, wenn wir Nachrichten anschalten oder in die Zeitung hineinblicken. Wie geht das eigentlich weiter? Kommt die Menschheit noch zur Besinnung und gelingt es endlich, einen gerechten Frieden in der Welt zu machen? Oder ist das immer so, dass diese bösen und zerstörerischen Mächte triumphieren und alles durcheinander bringen? Es ist gut, dass die Bibel mehrfach über die Zukunft der Welt sehr klar und verständlich Auskunft gibt. Und da heißt es immer, diese unheimlichen, zerstörerischen Mächte werden immer mehr Gewalt an sich reißen, alles immer mehr zusammenführen in einer großen antichristlichen Empörung. Bis hin zur letzten Verfolgung der Gemeinde Jesu. Da kann einem Angst und Bang werden. Wenn nicht überall eindeutig gesagt würde, am Ende wird aber Gott dieses wirre Knäuel der Weltgeschichte lösen. Da kommt ein Tag, wo Gott richten wird, wo Gott scheiden wird, Gutes und Böses, wo alles wieder an seinen Platz kommt. Auch Jesus hat ja vielfach darüber gesprochen. Sie alle kennen dieses unvergleichliche Bild, wo Jesus davon spricht, dass er als der Menschensohn die Völker der Welt vor seinem ewigen Thron alle versammelt. Wie ein Hirte seine Schafe sammelt. Und dann auf einmal wieder dieses Unheimliche. Und dann wird er scheiden. Die Schafe zur Rechten, die Böcke zur Linken. Immer wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, da sagen wir das ja, dass wir daran glauben, dass Jesus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Ihr habt die Beobachtung gemacht, die meisten Christen haben eine Scheu, offen, laut übers Gericht zu reden. Ich habe auch den Eindruck, in unserer Verkündigung wird das meist ausgeklammert, obwohl das doch das wichtigste Datum der Zukunft, der Weltgeschichte ist. Und es ist eigentlich unverständlich, warum die Christen das so verstecken und unter dem Tisch verhandeln. Ja, ich habe oft das Argument gehört, wir wollen niemand Angst machen. Hören Sie. Machen Sie jemand Angst, wenn Sie im Hochwinter sagen, pass auf, draußen ist glatt, du kannst ausrutschen? In ganz banalen Sachen weisen Sie doch einen anderen auf die Gefahr hin. Wenn wir einem anderen sagen, weißt du, dass es Gericht kommt? Das ist doch eigentlich nur fair. Also ich habe immer die Autofahrer gern, die ein wenig mit der Lampe einen kleinen Wink geben, wenn dein Radargerät in der Straße steht. Das ist doch fair. Man sagt es doch einander. Man lässt doch einen anderen nicht hineintappen ins Elend. Und das wegen ganz kleiner Lappalien. Wie viel mehr, wenn es ums Gericht Gottes geht. Ich mache das immer gern mit einem Bild mir deutlich, dass in einer Schiffskatastrophe ein Schiff im Untergehen, es liegt schon ganz schief im Wasser und oben auf Deck laufen die Leute aufgeregt hin und her und suchen sich Rettungsboote und Schwimmwesten, um da noch ihr Leben zu retten. Und das ist ein ganz pflichteifriger Maat. Und er rennt nochmal die Gänge unten entlang und denkt, vielleicht ist da irgendwo ein kleines Kind, das ich retten muss. Ein richtig pflichteifriger Mensch. Ich weiß gar nicht, ob es solche Leute überhaupt noch gibt in unserer Welt. Oder vielleicht ein Gehbehinderter, der ältere Mensch, dem muss ich helfen, dass er sein Leben retten kann. Und wie er da die Kabinentüren entlang rennt, kommt er durch die Bar. Und da sitzen drei im Schein der Notbeleuchtung und spielen Skat. Und dann schreit er und sagt, raus, das Schiff geht unter. Spielen weiter, 18, 20, aus. Dann ruft er lauter und sagt, ihr müsst jetzt kommen, es ist letzte Zeit, kommt schnell. Sagt der eine zu seinem anderen, du, der geht mir auf die Nerven mit seiner Ungeduld. Und der andere sagt, mir sind solche Leute, die so hysterisch brüllen und so kreischen, sowieso unsympathisch. Und der andere sagt, du, also wenn der jetzt noch weitermacht, dann schmeiß ich den raus. Der möchte uns wohl Angst einjagen. Ist es nicht so, wenn wir Christen uns genieren, vom Gericht zu reden? Auf jeder Zigarettenpackung steht drauf, der Gesundheitsminister informiert. Ich warne Sie, wenn Sie diese Zigaretten und 0,001 Milligramm Nikotin, das ist eigentlich gar nicht viel, nicht? Da ist eine Warnung drauf gedruckt, so gefährlich ist, wir genieren uns vor dem zu warnen, was für jeden Menschen das Allerwichtigste ist. Oder was pumpt unser Staat an Millionen hinein, bloß um in allen Medien irgendwo die Menschen vor AIDS zu warnen. Aber das ist noch, was noch viel mehr jeden Menschen betrifft, ist doch, dass ein jüngstes Gericht gibt. Und das ist doch in der Bibel so vielfach bezeugt, dass wir mit allem, was wir getan werden, haben, offenbar dastehen vor Gottes Gericht. Das ist das Datum, das alle angeht. Diskutieren Sie mal mit Gottlosen, das ist interessant, mit Leuten, die nichts glauben. Ihr habt in all meinen Gesprächen sind die Leute von sich aus draufgekommen und haben als wichtigstes Argument, die Gottlosen haben als wichtigstes Argument mir gegenüber immer angeführt. Wenn es einen Gott geben würde, dann müsste dieser Gott aber ganz scharf diese Welt richten. Und bloß weil es bis jetzt noch nicht so war, haben sie geschlossen, es bleibe auch so. Und ich habe dann nur mit großer Ruhe sagen können, und das Gericht kommt. Und wenn einer ganz frech gesprochen hat, habe ich gesagt, wir können sie abwarten. Wir können sie abwarten. Kann man so weit. Wie viele Menschen haben geschrien auf dem Weg in die Gaskammern im KZ, Gott, wenn es dich gibt, dann richte doch die Welt. Sie haben recht gehabt. Die Unterdrückten, die in den Dreck getretenen, die Ausgehungerten und die Vergessenen. Und Gott vergisst nichts. Darauf können Sie sich verlassen. Aber das hat ja für uns eine Bedeutung, darüber möchte ich dann predigen, aber ich möchte noch sagen, wenn es eigentlich interessant, in der Bibel wird ganz selten über das Gericht gesprochen mit diesem Schrecken, sondern in der Bibel wird vorausgesetzt, dass das Menschen sind, die das wissen und die ihr Leben schon darauf eingerichtet haben. Und deshalb ist immer wieder in der Bibel die große Freude ausgedrückt. Wenn vom Gericht die Rede ist, da ist ein Klang da, ja, das wird doch wunderbar, dann kommt endlich wieder alles ins Lot, dann wird das Böse weg sein, dann gibt es kein Leiden und keine Tränen mehr. Ja, freuen Sie sich nicht drauf? Oder gehören Sie auch schon zu dieser verlorenen Mafia da, der untergehenden Welt, wir alle? Da müssen wir uns auf einmal prüfen. Wenn Sie eine Bibel da haben, schlagen Sie doch mal den Psalm 96 jetzt auf. Das lohnt sich.
Ich möchte das nicht bloß zitieren, Psalm 96, Vers 11 bis 13. Doch Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darin ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Ganz ähnlich im Psalm 2, ganz ähnlich im Psalm 72 und in vielen anderen Psalmen lesen Sie das bei den Propheten. Der kommende Messias wird sein Recht aufrichten bis zu den Inseln im Meer. Ja, das ist die Zukunft, auf die wir zugehen. Und Jesus hat seinen Jüngern eingeschärft, ihr braucht doch keine Angst haben. Hoffentlich lebt ihr täglich im Bewusstsein des Gerichts. Erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht im Blick auf die leidende und verfolgte Gemeinde. Jetzt möchte ich zu diesem Abschnitt hier, zu dieser Schau des Johannes, ein paar Sachen sagen. Zuerst, wir sehen Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit als Sieger. Dieses Wort hier im Johannes, in der Johannes-Offenbarung, ist ja ganz merkwürdig. Da wird gar nicht die Zukunft des Himmels ausgemalt, wie wir das in unserer Fantasie vielleicht gerne wollten. Wie sieht es denn dort aus in der neuen Welt Gottes? Sondern ganz schlicht, ganz lapidar, bloß so ein paar Begriffe, bloß so ein paar Worte. Und da waren Thron. Und da war strahlende Helligkeit und da saß einer. Man will gar nicht mehr weiterfragen, es genügt, dass wir wissen, der ewige Gott ist da. Und auf diesem Thron, da sitzt ja Jesus, der Sieger, mit da. Der Vater hat ihm das Gericht übergeben, er sitzt zur Rechten Gottes. Solange wir in dieser Welt leben, ist ja keiner von uns so ganz von diesen Zweifelsgedanken immer befreit. Und wir spüren auch dies immer wieder, ist das wirklich wahr? Das, was man sieht in unserer Welt tagtäglich, wie das Böse triumphiert, unsere eigene Lebenskraft, das, was uns auch immer wieder zu schaffen macht, das ist ja viel realer als die Glaubensdinge der unsichtbaren Welt. Das Erste wird sein, an jenem Gerichtstag, wir werden Jesus in seiner ganzen Schönheit sehen. Und immer wieder, wenn der Offenbarung von der Schönheit Jesu gesprochen wird, ist das nicht nur eine ästhetische Schönheit, sondern da heißt es immer wieder, dass er die Nägelmale trägt und noch die Spuren der Dornenkrone in seinem Gesicht sichtbar sind. Man sieht den Heiland, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wenn so oft in dieser Welt Jesus und Gott mit seinem Wort geschmäht und verhöhnt wird, an jenem Tag, da werden sich vor ihm alle Knie beugen, da werden alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Auf einmal werden wir dastehen, da gibt es keine Widerrede mehr. Und das ist so kindlich und so naiv, wenn einer sagt, ja, wie soll denn das zugehen? Und so viele Menschen, wo ist denn da Platz für alle? Und haben wir denn da Zeit? Das wird alles klar sein. Jesus hat es im Bild immer verdeutlicht, von einem Blitz, der kurz aufzuckt, so wird es sein. Strahlende Helligkeit. Und das ist so plötzlich ganz anders, so völlig unerwartet. Meine Frau und ich haben ja da gerade vor ein paar Tagen in Asyut in Ägypten, wo wir übernachtet haben, wenige Kilometer entfernt dieses Flammeninferno miterlebt von diesem Blitzeinschlag. Und da sagten mir 80-jährige Männer dort, es hat bei uns noch nie ein Gewitter gegeben, wir kennen so einen Regen fast nie. Und jetzt sowas, dass da ein Blitz in Öllager einschlägt. So wird es am jüngsten Tag sein. Das Menschen, das haben wir überhaupt noch nie gewusst. Das hat ja auch noch niemand wissen können. Das ist was ganz Außergewöhnliches, was noch nie gegeben hat. Etwas ganz Extremes. Ein Licht, eine Helligkeit. Der Daniel war ja bei den Babyloniern, bei dem König Nebukadnezar und der hatte einen Traum, den er nicht deuten kann. Und der Daniel deutet ihm dann diesen Traum. Und was war da in dem Traum drin? Ein riesiges Statuenbild, ganz groß und mächtig. Und da rollt plötzlich ein Stein und wirft dieses Bild um. Und das hat ja diesen Nebukadnezar, obwohl er den Traum vergessen hat, so erschüttert, dass er gar nicht mehr drüber reden konnte und keinen Frieden mehr fand. Sie müssen wissen, all das, was uns heute in unserer modernen technischen Welt fasziniert Und was wir meinen, das sei alles so groß, diese ganze sichtbare Welt, die wird, so heißt es mal im Hebräerbrief, zusammengerollt und auf die Seite geworfen. Das vergeht. So wie Sie ein altes Hemd in den Wäschekorb legen, wie Sie ein altes Papier in den Papierkorb werfen, so wird diese Welt weggetan sein. Und dann stehen wir vor der neuen, großen Welt Gottes. Und dann sehen wir sein Angesicht, da heißt sein Angesicht, vor seinem Angesicht flohen die Augen. Was ist denn in dem Angesicht Besonderes? Sind die Augen. Diese Augen, die alles sehen, die Augen, die alles durchdringen. Wir haben früher gern das Lied gesungen von Richard Leuchter, Jesus Christus, König und Herr, da heißt dann, in des jüngsten Tageslicht, wenn alle Welt zusammenbricht, wird zu Christi Füßen jeder bekennen müssen, Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die er gilt, kein anderer Namen, heut und ewig. Amen. Es wäre gut, wir würden heute allein ihm gehorsam sein und keine anderen Autoritäten mehr gelten lassen. Jetzt aber eine Frage, halten wir das aus? Halten wir das aus? Da wird erzählt, in Vers 11, vor seinem Angesicht flohen die Erde. Warum flieht denn jeder weg? Warum flieht denn jeder weg? Es ist die Größe Jesu, aber natürlich auch, keiner ist darauf gewappnet, es ist zu groß. Machen Sie sich das täglich richtig bewusst, wie groß Jesus ist. Das ist ja ganz wichtig für Ihr eigenes Leben, um Ihre Entscheidungen richtig zu fällen. Und so viele Ungläubige werden plötzlich erschreckt sein, ja, ist das wirklich wahr? Ja, wenn wir das gewusst hätten. Und sie fliehen und es gibt kein Versteck, kein Fluchtort. Man kann nicht mal mehr in den Tod flüchten, das ist ja wichtig. Man kann seinen Leib verbrennen lassen und trotzdem wird man dort vor dem Gericht Gottes stehen. Man kann nicht irgendwo hinfliehen, es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Selbstmord ist auch keine Fluchtmöglichkeit. Es gibt nichts, wo ich weg kann. Und dann stehe ich ganz offen da und dann werden Bücher aufgetan. Wir müssen Rechenschaft geben von einem jeden unnützen Wort. Sehen Sie mal vor, manchmal geht es mir so, da werde ich schwermütig, wenn ich irgendwo mal wieder was Dummes gesagt habe, da möchte man sich selber vergessen. Und will, ist ja gut, dass man vergessen kann. Wir haben die gute Eigenschaft, ein paar Mal drüber geschlafen, dann bedrückt es uns nicht mehr, unsere eigenen Torheiten. Aber das Furchtbare, wenn das alles nochmal da liegt, und dann kommt das alles nochmal, dann will man doch entfliehen vor dieser unheimlichen Not. Das Schlimme ist doch, dass meine Untaten mich nochmal einholen. Und dann sehe ich sie im Lichte Gottes, was ist da jedes dumme, leichtsinnig gesprochene Wort, was ist da unsere Heuchelei, unsere fehlende Ernsthaftigkeit auch in der Nachwelt. Wir sehen nochmal alles und wir haben es weggelegt und haben das Wort Gottes verworfen. Und unsere eigenen Taten klagen uns an, gar nichts ist nötig, kein Wort vom Staatsanwalt, alles ist klar. Wir werden nach unseren Werken gerichtet und Gott wird das Verborgene unseres Herzens offenbar machen. Da war eine Mutter, die hat einen lieben Sohn gehabt. Sie freute sich, dass er Christ war, hat oft nach der Mutter geschaut und eines Tages kam er auch mal wieder zur Mutter und wie er wieder weg war, guckt die Mutter auf die Kommode und denkt, was liegt denn da? Da liegt eine Mappe. Ich wusste nicht, wer hat den liegen lassen. Es waren verschiedene Besuche morgens da. Und dann macht sie auf, waren lauter schmutzige Pornoschriften drin. Und dann macht sie, das ist die Mappe meines Sohnes. Sie macht sie wieder zu. Wenig später kommt aufgeregter Sohn. Ich habe meine Mappe hier liegen lassen. Die Mutter bringt es nicht über ihre Lippen, ihrem Sohn etwas zu sagen. Und so sitzen sie am Sonntag wieder nebeneinander in der Kirche. Wissen Sie, dass in unserem Leben oft das geht, dass wir meinen, das sieht ja niemand, dass wir nach außen verdeckt, dass wir irgendwo im Geschäft Abläufe haben, die niemand wissen darf, dass wir Dinge reden, die vor der Öffentlichkeit verborgen sind. Und wenn es nur nach außen kaschiert ist, es hat ja niemand entdeckt, niemand hat mich ja gesehen. Und Gott sieht doch ins Verborgene meines Lebens. Und das ist für mich eine Frage an uns als Christen. Haben wir vor Gott heute unser Leben durch und durch gereinigt? Gibt es da Ecken, Verstecke, wo irgendetwas noch weiter wuchern kann von dieser unheimlichen Macht dieser Welt, von dieser Zerstörung und von diesem unguten Ding? Sind Gelddinge bei Ihnen nicht in Ordnung? Haben Sie Bindungen? Haben Sie Bindungen an Menschen, an Dinge, auch an Drogen, die vor Gott nicht reichen? Haben Sie Dinge in Ihrem Leben, was vor Gott nicht ins Licht gezogen werden kann? Dann gehen Sie heute durchs Gericht Gottes hindurch. Und lassen Sie das mit diesem Gottesdienst nicht bewältigt sein. Dann suchen Sie Ihren Seelsorger und rufen Sie mir an. Dann sprechen wir drüber, bis es ausgeräumt ist. Das ist so wunderbar in Johannes 5, Vers 24, wo Jesus, schlagen Sie es auf, damit Sie es wissen. 5, 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist jetzt da, wo er sein Leben gereinigt und in der Buße geheiligt hat und in der Vergebung Jesu neu hat werden lassen. Vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Dort wird nichts mehr ausgebreitet. Dort ist es weggetan. Und noch das Letzte. Am Ende triumphiert die Barmherzigkeit. Sie wissen, wie mich das immer wieder bedrückt, auch wie ich immer nur sagen kann, in der Schrift steht nichts von einer Hintertür, durch die man doch noch selig werden kann. Also, das müssen Sie schon sagen. Jetzt dürfen Sie nicht wieder von anderen Menschen erzählen und was die für Theorien aufstellen, sondern wo das in der Bibel steht, dass es eine Hintertüre gibt, durch die man auch noch gerettet werden kann. Hier ist das furchtbare Verworfenwerden. Jesus hat es immer wieder in seinen Gleichnissen genauso gesagt. Zwei werden liegen auf einem Bett, der eine wird verworfen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Ein furchtbares Wort. Und in all den Gleichnissen, ob es bei den Fischen ist, wo die Faulen ausgelesen werden, ob es beim Abendmahl ist, wo die Tür verschlossen ist, der Herr einen nicht kennt, ob wir es in der Bergpredigt gehört haben, das ist in den Gleichnissen des Gerichtes, Matthäus 25, Sie können es überall und überall immer wieder finden, dass das so ist, dass da die schreckliche Verkündigung des Urteils passiert, verworfen. Man darf auch als Christ sich dem stellen und sagen, bin ich wirklich gerettet? Man muss sich prüfen. Es gibt eine falsche Sicherheit, dass man Herr, Herr sagt und nicht tut, was der Herr will. Darum ist ganz, ganz wichtig, dass da auf ein Geheimnis verwiesen wird. Dann auf einmal wird ein anderes Buch noch aufgetan, das Buch des Lebens. Von dem hat schon Mose, 2. Mose 32 gesprochen, dass ein Name im Buch des Lebens steht. David sprach, ich will hineingebunden sein ins Bündlein der Lebendigen bei Gott. Jesus sprach, freut euch, dass eure Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben sind. Das ist ganz entscheidend, dass Jesus unseren Namen einschreibt. Wer wird denn eingeschrieben? Der sich Jesus ganz ausliefert, ganz ausliefert. Der steht im Buch des Lebens und am Ende zählt dort nicht das, was in den Büchern steht, sondern nur noch die Gnade Jesu, die für meine Schuld bezahlt hat. Das ist wunderbar. Es wäre schön, wenn von uns dann auch noch was drinsteht von den neuen Früchten des Glaubens in den Büchern. Aber das ist Gottes Sache. Das Entscheidende, dass man mit dieser großen Barmherzigkeit Gottes leben und sterben kann. Und ich möchte Sie heute bitten, dass Sie das ganz festmachen für sich. Sie wissen, Gott ist für mich. Ja, warum denn? Weil Jesus für mich starb. Er hat mein Leben an dieser entscheidenden Stelle des Gerichts gelöst. Und über aller meiner Schuld steht die Vergebung. Und ich darf ins Licht Gottes treten. Ich brauche nichts mehr verstecken. Sondern ich darf es ihm ganz offen sagen. Alles, er kennt mich und er liebt mich. Und das wäre wunderbar, wenn wir in dieser Welt unserem Herrn zur Ehre leben könnten, dass wir ihm viel Frucht bringen. Valerius Herberger hat das schöne Gebet gedichtet. Schreib meinen Namen aufs Beste ins Buch des Lebens ein und bind mein Seel aufs Beste in schöne Bündelein. Der, die im Himmel grünen und vor dir leben frei, so will ich ewig rühmen, dass dein Herz treue sei. Amen.